Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Heute geht's mal um AI, künstliche Intelligenz. Und ich habe mir wieder einen Gast reingeholt. Und nicht nur irgendeinen Gast, sondern wieder jemand, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne in Anführungsstrichen. Wir hatten das gerade in der Vorbereitung schon besprochen, dass es so Wegbegleiter gibt, die man gar nicht so oft trifft, aber die man irgendwie kennt, weil man sie ja in Social Media irgendwie immer im Feed hat oder so, oder wo man sich mal auf Konferenzen sieht. Also es gibt eine gewisse Nähe, so ein Paralleluniversum nenne ich es fast. Und in dem ist auch mein heutiger Gast drin, nämlich der Ben Hamanus von HubSpot. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Ich freue mich, hier zu sein, und ich fand dein Intro-Song, der hat schon richtig Stimmung gemacht bei mir. Also ich bin sowas von bereit loszulegen, und ich muss zustimmen, wir kreisen umeinander. Und das finde ich auch ganz schön, dass wir uns auch nicht aus den Augen verlieren. Und manchmal treffen wir uns auf einer Konferenz und dann reden wir einfach nur über das Metaverse und über immersive Experiences. Also haben beide auch, glaube ich, immer Spaß an Emerging Tech, also an neuen Technologien, die so aufkommen und wie man die nutzen kann im Marketing aus privater Sicht, beruflicher Sicht. Und ich glaube auch heute mit dem Thema KI, da wird es auf keinen Fall langweilig, wenn wir beide uns unterhalten. Ich freue mich schon auf die Inspiration, die ich mir abhole und hoffentlich auch geben kann.
Genau so ist das, wie du es beschrieben hast, dass ich nämlich auch unglaublich interessiert bin an diesen ganzen neuen Bewegungen und so. Und wir waren ja beide im Thema Metaverse auch irgendwie aktiv im Bereich NFTs und so. Und jetzt muss ich mal ehrlicherweise sagen, ich habe ja den Bereich ein bisschen früher verlassen, weil ich gemerkt habe, dass das, was wir da auch gebaut haben mit Wilder, nicht so richtig die Traktion aufgebaut hat. Und ich dann auch wie Mark Zuckerberg vielleicht diesen Pfad vom Metaverse so ein bisschen verlassen musste auch als Proof of Concept. Jetzt sehe ich das ja bei dir, habe ich das auch so beobachtet, und es hat so aus der Distanz natürlich, auch wenn ich mich selbst mit AI auch so ein bisschen auseinandersetze, so natürlich von außen ein bisschen diesen Charme von, okay, jetzt springt Ben und einschließlich Marco auch, ja, aber Ben jetzt eigentlich auf jeden fahrenden Zug auf, der gerade so jetzt in den Bahnhof reinrollt. Ist das in Natur der Sache, weil es ja Spaß macht, aber nach außen sieht's so aus, als ob das eine so vielleicht tot ist, was du mal angefangen hast, und man nimmt jetzt irgendwie den nächsten fahrenden Zug. Wie nimmst du das selbst wahr?
Also, nee. Also, so ist es nicht. Und ich verstehe auch vollkommen diese Wahrnehmung. Nein, ich bin gar nicht raus aus dem Web3-Blockchain-Space. Ich habe mich gerade erst wieder mit jemandem aus dem Bereich getroffen, habe da auch meine Kontakte. Wir haben uns zusammengesetzt, haben gerade erst über Smart Contracts im Zusammenhang mit KI geredet. Mhm. Also, KI wird eigentlich den Bereich Metaverse, den Bereich Blockchain vorantreiben. Es wird eigentlich ein Accelerator, aber und vielleicht passt nachher thematisch nochmal, wenn wir generell über Content nochmal reden und was auch KI da vielleicht im Metaverse bewirken wird. Eigentlich ist es etwas, das beschleunigt, aber ich bin der Meinung, dass definitiv gerade Blockchain in den Hintergrund rückt, weil es einfach noch nicht auf breiter Basis liefern kann, was versprochen wurde, während KI jetzt genau das liefert, was eigentlich schon vor vielen Jahren versprochen wurde. Da kommen nämlich jetzt Lösungen, die wirklich echte Anwendungen sind, die wirklich einer auch wirklich nicht technikaffinen Person helfen können. Und deswegen einfach auch durch meinen beruflichen Werdegang, und der hat immer mit Content, immer mit Design zu tun, passt es einfach auch gut, dass ich was auch einfach teile und eigentlich auch vielleicht transparent rausgebe, was sind meine Erfahrungen, was passiert für mich. Ich stelle mir auch gewisse Fragen, und die möchte ich einfach viel mehr wieder teilen. Auf LinkedIn bin ich aktiv, folgt mir da gerne oder verbindet euch mit mir. So sind wir auch wieder ins Gespräch gekommen, Marco, und genau das gibt mir ja auch ganz viel zurück, nämlich dass Social-Media-Plattformen ganz große Treiber von auch Hass und Auseinandertreiben von Menschen sein können, aber es kann auch Menschen ganz toll zusammenbringen, wie uns jetzt beide wieder in diesem Interview, wenn man einfach auch dialogfähig ist und auch zulässt, dass wenn man was auf Social Media teilt, dass Menschen mit anderen Meinungen kommen, die einen inspirieren können. Und eigentlich das suche ich gerade mit Social Media. Ich möchte nicht einfach nur ein Rohr haben, wo ich rausfeuern kann und mich dann darin bade, dass ich tolle Posts mache.
Und Toast,
sondern dass ich was zurückkriege. Dass ich auch tollen Toast mache. Den wollen eher meine Kinder. Der bleibt ihnen aber ganz oft verwehrt. Nee, dass ich auch tolle Posts mache, sondern dass ich einfach zu Diskussion anrege. Und ich habe das Gefühl, es kommen wieder Leute auf mich zu, die gerne sich mit mir darüber unterhalten möchten. Und da habe ich natürlich auch aus der Brille von HubSpot einfach auch ganz viel zu teilen und auch vielleicht Insights rauszugeben, die da auch hilfreich sein können in der gegenwärtigen Diskussion.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Und ich meine, du hast ja deine Postwelt da schon angesprochen. So sind wir auch wieder in Kontakt gekommen. Gerade weil du einen Post in der letzten Woche oder in dieser Woche gemacht hast, wo ja so mehr der Einklang war, dass ja jeder irgendwie alles machen kann. Also speziell du darauf hingewiesen hast, dass du jetzt Musik machen kannst und jetzt als Creator einfach an Sachen rankommst, die man vielleicht ja irgendwie auf seiner Bucketlist mal drauf hatte. Wo bei mir natürlich immer gleich die, so ich kriege immer so eine Gänsehaut und denke dann, glauben denn das die Leute wirklich, dass jetzt jeder alles machen kann? Und was ist dann das für eine Welt, wo es kein Oben und Unten mehr gibt und wo Talent sich nicht mehr durchsetzen kann, sondern wo die AI sich einfach durchsetzen kann? Jetzt gepaart mit so einem, ich habe mal ein bisschen weitergelesen in der Recherche jetzt auf diesem Podcast, und da war eine Menge Abgesang zu SEO drin, um jetzt hier mal ein paar Leute aus meiner Bubble auch mit reinzunehmen. Warte mal, bevor ich jetzt aber diesen Schwenk mache, nochmal einmal kurz, wie war das jetzt so? Werdet ihr von Google jetzt übernommen oder nicht?
Boah, da machst du aber gleich einen Riesenpass.
Ja, weil ich jetzt bei SEO war, da habe ich gedacht, okay, Google,
Ja, also ich kann dazu eigentlich wenig sagen. Ich denke auch, dass generell sehr wenige Menschen in unserem Unternehmen dazu was sagen können. Es ist intern kein Thema, zumindest nicht unterhalb der Leadership-Ebene. Es gingen mehr als Gerüchte rum. Es ging um die Prüfung eines Übernahme-Angebots von Googles Seite Richtung HubSpot. Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Es ist bestätigt, dass dieses Übernahmeangebot geprüft wird oder dass es gerade formuliert wird. Mhm. Ich kann aber nicht mal sagen, dass HubSpot dieses Angebot vorliegt oder was in der Zukunft jetzt passieren wird. Aber es ist bestätigt, dass Google es in Erwägung zieht.
Gibt es denn überhaupt so ein Modell bei HubSpot, wo Mitarbeiter irgendwie Anteile kriegen, sodass du daran partizipieren würdest? Darfst du sowas sagen?
Ja. Ja, also wir haben ein Mitarbeiterprogramm von Tag 1. Seit ich bei HubSpot bin, bekomme ich Aktien. Und dann ist man natürlich schon, dann horcht man natürlich schon auf, wenn sowas passiert. Aber es gibt ja noch tausend andere Gründe, warum das sehr spannend ist, dieses Thema zu verfolgen. Und ich sage jetzt mal wirklich nur aus der Brille außerhalb, nicht von HubSpot-Mitarbeiter selber. Wenn man da drauf guckt, dann fragt man sich schon, okay, wird das passieren? Weil das ist ja nicht nur für HubSpot irgendwie interessant, wenn das passiert, dass Google in dem Bereich CRM vordringen möchte, weil es ist ja auch wirklich ein Missing Piece bei denen, sondern HubSpot ist inzwischen natürlich in einer Marktkapitalisierung von über 30 Milliarden ein wertvolles Unternehmen, und es wäre die größte Akquisition von Google jemals in der Geschichte. Deswegen ist die Frage wirklich, wird das hier zustande kommen? Möchte Google wirklich dieses Investment tätigen? Aber da schaue ich eigentlich von außen drauf und frage mich das generell. Das wäre jetzt aber auch bei jedem anderen Unternehmen in dieser Kategorie so, dass ich mir fragen würde, wird das wirklich passieren? Sieht Google so diesen Value, den zurückkommt? Was fehlt Google, dass sie das tun müssen? Das ist so eher der Blick, den ich selber drauf habe.
Also könnte aber deine Arbeit in Posts und in künstlicher Intelligenz ein jähes Ende finden, wenn der Deal zustande kommt und du dir diese Insel kaufst im Pazifik, die auf deiner Bucketlist steht, und dann einfach nur noch die Seele baumeln lässt.
Du weißt, dass es nie passieren würde. Mich interessieren noch viele andere Dinge im Leben, auch Nachhaltigkeit. Ich glaube, da hätte ich ganz viele andere Themen sobald auf meiner Bucketlist, die ich noch angehen würde. Aber wie gesagt, also selbst wenn sowas jetzt Realität wird, wird es noch eine lange Zeit dauern, bis da Fakten geschaffen werden und das mich wirklich berühren wird oder uns HubSpot-Mitarbeiter berühren wird. Von daher, du, ich habe ganz viele andere Themen gerade. Und zum Glück haben wir auch ganz viele andere Themen hier auf unserer...
Ich musste einfach fragen.
Wahrscheinlich auf deiner Liste.
Ich habe sie auf dem Zettel irgendwie, ich musste einfach jetzt ein Häkchen an diese Bucketlist machen.
Wenn du einen HubSpotter schon mal bei dir drin hast, dann musst du den
befragen. Dann muss ich den befragen, genau. Dann lass uns mal zum Hauptthema kommen. AI, gib mir mal einen kurzen Abriss, wie du das siehst. Bist du in diesem Hype-Modus drin? Bist du in der Realisierung drin? Ich treffe jetzt unheimlich viele Menschen, die aus diesem Hype-Modus langsam rauskommen und so realisieren, oh, naja, vielleicht ist da gar nicht so viel. Wo befindest du dich da auf dieser Strecke? Das ist ja sehr individuell.
Ja, also ich bin ja ziemlich begeistert von Technologien und deswegen bin ich auch eigentlich ein Early Adopter, was die KI-Anwendung geht. Ich versuche alles gerade irgendwie zu testen und ich habe noch ganz viele blinde Flecken von Tools und Dingen, die ich noch nicht im Bereich KI oder generative KI getestet habe. Aber wenn ich einfach mal so ein bisschen auf den Hype-Cycle gucke, dann würde ich sagen, also ich habe mir den Gartner Hype-Cycle mal nochmal angeschaut und die sagen bei dem Hype-Cycle für KI 2023, dass eigentlich 2023 so dieser Gipfel war. Wer den Hype-Cycle jetzt nicht kennt, es gibt ja immer so einen Innovationsauslöser, das war jetzt so ChatGPT und Midjourney. Damit ging ja so ein bisschen so der ganze Hype KI, generative KI los. Und jetzt gibt's so diesen Gipfel, wo halt wirklich der Hype am allergrößten ist, wahrscheinlich auch die Investitionen in KI am allergrößten sind, weil das ist das absolute Future Business. Jeder klebt auch überall KI drauf. Ich weiß nicht, Marco, hast du auch auf deinem Unternehmen irgendwo ein KI-Schild jetzt schon angebracht?
Vielleicht einer der größten Fehler, die ich jemals gemacht habe.
Ja, KI-Podcast und so weiter, irgendwo nochmal neu gebrandet. Okay. Und jetzt sollten wir uns eigentlich gerade, wie du gesagt hast, in diesem Tal der Enttäuschung befinden. Und dann kommt erst wieder so diese Erleuchtung, so kann man es wirklich anwenden, und dann kommt eigentlich dieses Plateau der Produktivität. Ich finde mich nicht in diesem Tal der Enttäuschung wieder, weil ich eigentlich mich schon vor 6 Jahren mit dem Thema so intensiv beschäftigt habe, dass ich da vielleicht einen meiner besten Vorträge gehalten habe, damals auf der E-Commerce Berlin Expo, mit dem Titel Rise of the Marketing Machines, When Will Your Marketing Job Become Obsolete? Und das war damals wirklich, ich hatte einen riesig gefüllten Raum, ich hatte nicht erwartet, dass da so viel abgeht, dass die Leute gestanden haben und mir auch dann Fragen noch gestellt haben. Und eigentlich wollte ich nur so meine eigene Geschichte erzählen, weil ich nämlich in einem Unternehmen gearbeitet habe, wo ich der einzige Mitarbeiter außerhalb Kanadas war, und habe das Dach Marketing in Schwung für dieses Unternehmen gebracht. Das war das erste Mal, dass sie angefangen haben, Content zu lokalisieren und einen lokalen Markt aufzumachen. Es war damals Unbounce, kanadisches Unternehmen, Startup. Und dann haben mich Leute und auch Kooperationspartner mal gefragt, ja, wie viele Leute seid ihr denn so im Marketing in Deutschland? Und ich habe gesagt, ja, ich. Und die haben immer gesagt, ja, ich dachte, ihr seid 5 Leute. Und das hat mich irgendwann darauf gebracht, ich muss diese Geschichte vielleicht teilen, dass ich ein Mensch bin, aber nach außen erscheint meine Arbeit wie die von 5 Menschen. Und ich benutze dafür unheimlich viele Tools. Ich hatte einen Tech-Stack damals schon als einzelne Person, ich glaube 40 Tools oder so, die ich benutzt habe. Das würde natürlich nicht funktionieren, wenn mir mein damaliger Arbeitgeber und auch mein jetziger nicht diesen ganzen Stack zur Verfügung stellen würden. Also es ist extrem wichtig. Und es hat mich total autonom gemacht. Und ich glaube 2018 war das nicht immer so, oder damals, nee, 2015. Die Story habe ich 2018 erzählt, aber 2015 war es nicht so normal in Deutschland, glaube ich, dass man diesen krassen, großen Tech-Stack hat, Marketing Automation. Ich habe damals auch HubSpot benutzt, ne? So wie jetzt, aber auf Kundenseite. Und das hat mich so empowered zu automatisieren. Wir reden jetzt gar nicht nur von KI, aber zu automatisieren. Und dadurch habe ich angefangen, okay, was gibt's noch für KI-Tools? Und ich glaube, damals war es noch mehr Hype und auch für die Leute mehr Hype. Ich finde jetzt, wo wir sind, für mich persönlich, ich bin eher schon in der Phase, wo ich sage, Produktivität. Also ich kann gar nicht mehr ohne. Wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme jetzt alle KI-Tools weg, würde das mein Leben total disruptieren. Also ich benutze es jeden Tag, und es würde mir ganz viele Möglichkeiten auch wegnehmen. Jetzt ganz KI-Musik generieren jetzt mal schon ausgeschlossen. Aber es würde mein Leben total disruptieren, weil ich KI brauche. Also um so Produktivität und so glücklich und zufrieden zu sein mit meiner Arbeit am Tag, wie ich sie gerade bin.
Jetzt werden ja einige Leute sagen, oh, ist meine Stimme, sowas ist, also wenn die Stimme wegbleibt, das ist ja der Ausdruck davon, dass keine KI jetzt hier spricht, sondern dass eine menschliche Schwäche da ist, will ich nochmal hervorkehren. Jetzt werden sich ja viele Leute fragen, ja, du hast eine Menge Output gehabt und hast vielleicht für 5 gearbeitet, nehme ich jetzt mal so an, du hast schon eine Menge Output gehabt, auch in meiner Wahrnehmung. Und jetzt werden ja viele Leute große Ohrmuscheln kriegen und sagen, okay, wie 5 gearbeitet, ich brauche eigentlich nicht 5 Leute, ich brauche nur einen, der so ist wie Ben. Wie sieht denn der Stack aus und was machst denn du im täglichen Leben, was automatisierst denn du wirklich runter? Ist ja jetzt einfach nur so dahin gesagt, aber was ist jetzt konkret?
Naja, jetzt meine Rolle hat sich natürlich stark verändert in den letzten Jahren. Damals war ich natürlich noch viel mehr hands-on. Und deswegen war es für mich wichtig, alles möglichst zu automatisieren. Dazu gehörten Social Media Posts. Da hatte ich Tools, die inzwischen gar nicht mehr diesen API-Zugriff haben, den sie heute haben. Aber ich konnte unheimlich viel auch auf Twitter automatisieren. Habe es geschafft, da auch einen Twitter-Kanal im Bereich Conversion-Optimierung hochzuziehen, der schneller war als eigentlich die größten Kanäle in Deutschland, weil ich sehr viel automatisiert habe. Aber auch in Kombination mit einer menschlichen Komponente, denn nämlich der, dass Ben immer noch darauf reagiert, wenn Menschen kommentieren und was schreiben. So, also es geht nicht so, dass man komplett sagt, ich mache jetzt alles nur noch automatisiert, sondern es gibt natürlich auch menschliche Komponenten, die müssen bleiben, aber ich habe dann mehr Zeit, zum Beispiel soziale Social-Media-Interaktion dann auf einem höheren Niveau zu haben, wenn Leute dann auch einen Post oder irgendwas, was ich in einer Wiederholungsschleife randomized irgendwie teile, weil das Tool das ermöglicht, dass ich auf Twitter in jeder Stunde einen Post habe. So, das sind dann die Dinge, wo Content rausgeht, natürlich mit einer Qualitätsprüfung von mir, aber am Ende trotzdem ich mehr eigentlich skaliere ich meine menschliche Interaktion hoch auf dem Sinne. Also das bleibt. Und ich habe dadurch auch viele gute Beziehungen aufgebaut und weiß nicht, vielleicht sind sogar wir dadurch in Kontakt gekommen und deswegen habe ich vielleicht irgendwann auch auf der Contentix sprechen dürfen, weil ich eine gewisse Sichtbarkeit erzeugt habe. Für mich ist es so im Allgemeinen so, dass ich eigentlich unheimlich viel Texttools benutze, also dass ich so für mich einen Assistenten habe, der für mich auch, wenn ich nochmal Briefings-Sheets schreibe, die dann an Kollegen global rausgehen, wenn ich sicherstellen will, dass das Wording richtig ist, dass da keine Missverständnisse aufkommen können in so einem Briefing. Gerade wenn man jetzt kein Englisch-Native-Speaker ist, ja, dann hilft mir das unheimlich zu sagen, ich ziehe Texte da einmal durch, schaue mir die Recommendations an und merke dann, boah, das geht ja, kann man noch viel besser formulieren. Und das ist eigentlich was, wo man eigentlich gesagt hätte, okay, entweder schickt man es so raus, führt zu unheimlich vielen Missverständnissen in Unternehmen, ist ja gang und gäbe, ne? Selbst in der eigenen Sprache, dass man was nicht wirklich gut ausformuliert hat und dann dreideutig ist. Oder ich habe ein Vier-Augen-Prinzip, einen Kollegen, der drüber liest, ne, bei einer Präsentation oder so. Aber jetzt kann ich mir diesen Schritt ersparen und viel schneller Feedback kriegen und schneller natürlich Briefings erstellen. Oder jetzt mal wirklich noch einfacher gedacht, wenn wir ein neues YouTube-Video machen und wir überlegen, okay, was könnte ein cooler Titel sein, dann nehme ich das gesamte Briefing-Sheet für dieses YouTube-Video, hau das in ein ChatGPT rein und sag, verfass doch mal irgendwie 20 geile YouTube-Titel für dieses Video. Das ist ein sehr simpler Anwendungsfall, das ist kein Hype. Und da kommen extrem gute Titel raus. Also klar, es gibt immer diese Formeln, die man eh kennt, wo man kann sich dann noch ganz viel Content angucken, wie kreiert man einen guten YouTube-Titel. Aber das braucht man gar nicht. Ich kann das einfach reinhacken. Und was jetzt aber bleiben muss, ist, dass ich gut genug bin in meinem Job, um bewerten zu können, ob das, was mir ChatGPT gibt oder ChatSpot oder welches Tool man auch nutzen möchte, ich muss immer noch gut genug bewerten können, dass das, was ich da gerade zurückkriege, Kontext hat und auch performen wird. Und dafür brauchst du immer noch den Menschen, der ja genug darüber weiß.
Und das ist jetzt die Perspektive von Ben, ne? Und ich bin ja auch so ein intrinsischer Mensch. Ich glaube, da sind wir sehr deckungsgleich. Die Realität in den Unternehmen da draußen sieht aber deutlich anders aus, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, wenn du denselben Tool-Ansatz nimmst und gibst den jetzt einfach Corporate in irgendwelche Abteilungen rein, dann werden die erstmal total überfordert sein mit Tools. Also Menschen sind ja unglaublich schnell überfordert mit neuen Tools, wenn sie so aus ihrer gewohnten Bubble rauskommen. Und was ich auch lernen musste, ist, wenn du eben das selbst irgendwie in der Automatisierung gut hinbekommst, dass wenn das andere machen, das zum Fiasko führen kann, weil die Verbindung und die Ableitung, die ja auf Marketingwissen basieren, so wie du es gesagt hast, eben gar nicht da sind. Also diese Reflexion, Inhalte bewerten zu können, bestimmt irgendwie Wirksamkeit von Überschriften bewerten zu können, ist eigentlich gar nicht da. Und wenn ich jetzt diesen Rückschluss mache zu, wo soll man es denn lernen, dann ist ja das, was uns damals irgendwie ausgemacht hat, nämlich dass wir testen konnten, lernen konnten, Fehler machen durften, findet ja in diesem Kosmos nicht mehr statt. Und da sind wir eigentlich auch im Thema, weil AI ja eigentlich in meiner Sicht, und da bin ich jetzt sehr, sehr reflektiert, ich bin auch sehr fasziniert, aber eben auch sehr reflektiert, in so einen toten Resonanzraum führt, wo Lernen eigentlich für Menschen gar nicht mehr möglich ist, sondern wir ja gezwungen sind, also nicht bei uns beiden jetzt, aber bei der Masse an Menschen, eigentlich in eine Einfältigkeit abzutauchen, weil wir nicht mehr lernen können und nicht mehr bewerten können. Wie siehst du denn das?
Ich glaube, es sind zwei interessante Punkte. Ich gehe erstmal ganz kurz auf den ersten ein, dass du gesagt hast, dass Unternehmen eine Schwierigkeit haben. Wenn du sagst Unternehmen, dann beziehst du dich dann so ein bisschen auf den, du hast ja ein unheimlich großes Netzwerk an Unternehmen, mit denen du arbeitest, auch weil du Konferenzveranstalter bist, auch da hast du unheimlich viele Partner. Mhm. Ich glaube, du hast eine sehr gut deine Fühler überall so im deutschen Markt, was passiert hier so. Beziehst du dich dann so auf deutsche, mittelständische Unternehmen, die sich damit schwer tun mit der KI-Adoption oder worum geht's dann genau?
Also ich meine erstmal den KMU-Bereich, ich glaube, das ist der schwierigste.
KMU.
Aber der Bereich der Enterprise-Kunden ist nochmal anders schwierig, weil die Abteilungen natürlich probieren, Gas zu geben, aber die Qualität der Mitarbeiter also jetzt gerade in den letzten Jahren aufgrund von Personalmangel auch nicht mehr so ist, wie es so noch in den früheren Jahren war. Also zumindest ist meine Erfahrung, wenn du denen jetzt sagst, hey, AI ist der neue heiße Scheiß und du gibst denen so einen Toolstack, dann sind die unglaublich schnell überfordert. Und das war früher nicht so. Du hast immer noch einen Anteil an Menschen, die sind auch total on fire, klar. Aber der Anteil an Leuten, die überfordert sind und die dann eigentlich ja vielleicht Mist mit den Tools machen, weil sie es nie gelernt haben, der steigt nach meiner Empfindung zumindest sehr, sehr stark.
Ja, also ich glaube, es gibt so zwei Dinge, wie ja KI ins Unternehmen kommt. Das eine ist momentan, dadurch, dass einfach KI-Anwendungen komplett neu eingeführt werden. Also man benutzt etwas wirklich ganz neu, wie es vorher noch nicht da war und sagt, okay, hier haben wir jetzt einen Tool-Anbieter und das wird jetzt eingeführt, das nutzen wir jetzt. Ich glaube, dass das die große Herausforderung ist, weil dann erstens müssen extrem viele Stakeholder involviert sein, von Legal bis IT und so weiter. Und dann gibt's noch diesen anderen Bereich und wir haben auch gerade eine Studie, die dürfte dann jetzt draußen sein, wenn dieser Podcast draußen ist. Ich gebe jetzt praktisch eigentlich schon Einblicke so ein bisschen in etwas, was noch so Work in Progress ist. Ich habe schon die Dokumente gesehen, nämlich ganz frisch gestern und heute. Und dann geht es um eine Studie zu State of AI in Marketing 2024, die HubSpot durchgeführt hat. Und da gibt's ein sehr interessantes Bild, also zum einen zu den positiven Dingen, die sich gerade durch KI in Unternehmen auftun, insbesondere im Bereich Content und den negativen. Aber was ich ganz spannend fand, ist, dass KI ganz oft den Weg in Unternehmen nämlich durch diese Legacy-Tools findet. Also jemand hat im Unternehmen schon HubSpot oder jemand hat im Unternehmen irgendein anderes Tool, gibt's ja auch von Microsoft genügend Anwendungen und jetzt wird KI plötzlich in diese Tools gebracht, weil diese ganzen Anbieter oder viele verkaufen ja gar nicht unbedingt extra ihre KI-Anwendungen, sondern überall schleicht sich so KI ein bisschen mit ein. Das haben wir ja schon bei allen möglichen Text-Tools, wo dann jetzt eine automatisierte Grammatik, Berichtigung drin ist oder wo wir plötzlich dann vielleicht Übersetzungsfunktionen drin haben oder wie kann man das noch besser umformulieren oder all diese Features, die plötzlich so reinrutschen. Also wir bekommen auch in unsere Smartphones immer mehr KI rein. Apple hat jetzt gerade das große Announcement gehabt, ja, bei denen ist ja AI gleichbedeutend mit Apple Intelligence und nicht mit Artificial Intelligence. Sehr smarter Move übrigens. Aber überall kommt KI rein und ich glaube, Apple hat es eigentlich ganz gut gezeigt, wie es richtig gehen wird. Und ich glaube auch, dass von vielen, die kritisiert haben, da kam nicht viel Neues, dass die es eigentlich richtig gut machen. Und zwar, die Leute interessiert das jetzt nicht, ob das KI ist. Es interessiert die auch nicht, ob das Automatisierung ist, sondern nur, was macht das denn für mich? Wie funktioniert das? Und was ändert das für mich? Und da kommen jetzt Tools überall rein und die Leute, die da sitzen, ja, im Büro, und ich gehe jetzt mal nicht, wir nehmen jetzt mal nicht so ein tech-affines Marketing-Team, sondern irgendwo im Mittelstand ist jemand damit beauftragt, sich eigentlich so ein bisschen um Marketing im Unternehmen zu kümmern. Der hat jetzt plötzlich KI-Tools. Für den sind das aber erstmal Tools. Ja, dann, und jetzt kann ich auch, wenn ich hier draufklicke, kann ich den Text umformulieren lassen oder korrigieren lassen oder noch ein Stück erweitern oder freundlicher formulieren, weil es gibt ja auch so Stimmungsindikatoren, die man da einbringen kann. So, ich möchte das ein bisschen netter haben oder ich möchte es professioneller, förmlicher haben. Diese Dinge kann ich plötzlich benutzen. Und so schleicht sich KI überall ein und das ist laut unserer Studie bei über 70%, dass die meisten eigentlich dadurch mit KI im Unternehmen auch in Kontakt kommen, dass eigentlich diese bestehenden Tools mit KI angereichert werden.
Jetzt nehmen wir mal den Punkt, dass die Leute damit klarkommen, weil ich meine, das ist jetzt so eine, die Unternehmen werden sich darauf stürzen, weil wir einfach den demografischen Wandel haben und das Personal immer noch mehr ein Problem sein wird und auch die Kosten für Personal die nächsten 8 Jahre ein unglaubliches Problem, zumindest in meiner Prognose jetzt werden wird. Das heißt, sie werden sich da schon raufstürzen und die Leute, die Mitarbeiter sind auch sicherlich gezwungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es gar nicht anders geht und weil es ja auch der Arbeitsplatz, also die Arbeitsplatzsicherheit der Zukunft eigentlich ist. Aber kommen wir nochmal zu dieser Einfältigkeit zurück. Wenn wir immer nur diese Tools benutzen und wir schreiben jetzt nur noch Sachen um, die ja aus dem Large Language Model kommen, was ja immer auf einem bestimmten Datenstamm basiert und eigentlich nie mit Sachen konfrontiert wird, die in der Zukunft liegen oder die innovativ sind, dann ist ja genau das, was hier viele andere auch sagen, kommen wir in so einen Gleichklang der Eintönigkeit. Da sind wir jetzt noch nicht, aber ich glaube, du wirst ja auch an jeder Ecke schon sehen, dass irgendwie das schon anfängt zu beginnen, dass nämlich jeder irgendwie relativ einfach, also immer noch schwieriger, wenn es kontrolliert ist, als gedacht, aber doch deutlich einfacher als früher, jetzt irgendwelche Content-Pieces erstellt werden können, die mit dem jetzigen Stand von Google algorithmisch noch ganz gut funktionieren. Das heißt, wir driften ja in so eine Eintönigkeit von Wissen rein, die ja sehr gefährlich werden kann. Und das wird passieren. Das nehme ich jetzt mal so als Fakt. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass Google jetzt mit EAT zum Beispiel nach Entitäten sucht, nach wirklich wertvollen, vertrauensvollen Inhalten sucht und damit ja schon seit vielen Jahren auf einem guten Weg unterwegs sind, wie lösen wir denn das jetzt? Weil seit Jahren debattieren wir darüber, du musst tollen Inhalt produzieren. Was ist denn nach deiner Definition dieser tolle Inhalt?
Also ich habe da eigentlich eine positive Perspektive drauf. Ich weiß, dass eine große Angst besteht, dass jetzt jeder das Netz mit Content-Müll schwemmt, weil alle jetzt Content produzieren können. Ich glaube aber, in meinen Augen wird erstmal durchschnittlich besserer Content im Internet existieren, weil wir alle hatten immer die Not, Content zu produzieren. Und ganz viele von uns sind ja keine leidenschaftlichen Content-Creators. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die müssen jetzt für eine Website neue Texte für die Homepage machen oder neue Produktseitentexte. Und es sind nicht immer Experten. Ich habe ganz oft im Mittelstand eben Menschen kennengelernt, die sind keine Copywriter oder Texter. Aber die können besser texten als der Rest in der Company und sind deswegen ja auch im Marketing. Ich glaube, dass inzwischen dadurch auch, ich bin im Fußballverein tätig, ich würde sagen, wenn jetzt jemand da sitzen würde und der müsste jetzt Texte für die Webseiten machen und er würde KI benutzen, dann würde am Ende auf Basis seiner Eingaben was Besseres entstehen, als er ansonsten ins Netz gestellt hätte. Und das verbessert vielleicht erstens, wie hilfreich diese Texte sind. Also führen die wirklich dazu, dass jemand den Mitgliederbereich navigieren kann und findet, was er braucht? Oder habe ich dann schneller auch ein FAQ erstellt? Also ich glaube, auf einem gewissen Level geht Content-Qualität hoch insgesamt, ja. Natürlich wird es auch immer mehr Content und es wird dabei auch viel Schrott sein, aber ich glaube, auf einem gewissen Level wird's besser. Ich glaube auch, und ich glaube, Google schaut ja auch danach, und deswegen wird's ja auch immer wichtiger, gerade weil das passiert und weil jetzt jeder alles kann, sucht Google nach den Thought Leaders, ja, also wer sind jetzt die Vordenker? Und deswegen wird's ja auch immer wichtiger, wenn man das Ranking positiv beeinflussen möchte, dass wir eben diese Vordenker Content-Teile auch haben, dass wir Autoritäten im Netz haben, durch die verifiziert wird, dass das eben Content ist, der wertvoller ist, als der, der jetzt irgendwie gesichtslos ist, der vielleicht auch kein Engagement hat, wo kein großer Name dahinter steht. Ich glaube, dass auf einer starken Domain ein Artikel mit meinem Namen unter Umständen eine bessere Chance hat, ein Ranking zu erzielen, weil Google eine lange Historie von mir hat im Bereich Content Marketing, Content Design, Conversion Optimierung. Und wenn ich mich dazu melde, vielleicht auch mit einer Zukunftsperspektive, dann hätte mein Artikel wahrscheinlich die bessere Chance, in dem Bereich auch was zu bewirken. Bei dir ist es genauso, da gehen 20, 25, 30 Jahre Netzbekanntschaft praktisch fließen mit ein, dass du eine Autorität bist. Du bist Marco Young, du bist ein sehr umtriebiger Mensch. Ich glaube, dazu gibt's genug Informationen. Der Mensch und die Marke wird einfach wichtig in diesem Content-Sumpf. Deswegen denke ich eigentlich, dass es eine große Chance dafür gibt, dass Marken und Menschen wieder wichtiger werden. Gerade weil jeder alles kann, ist vielleicht der Gesichtslose dann doch nicht so im Vorteil, wenn er Content raushaut. Und ja, es gibt auch gesichtslose, so nennt es faceless YouTube-Channels, wo einfach nur Content generiert wird und die können auch erfolgreich sein. Aber bis zum gewissen Grad wird man damit keine Marke aufbauen und dadurch eigentlich auch es schwierig haben, wenn jemand anderes dann das Gleiche macht, mit dem konkurrieren zu können oder herausstechen zu können, weil ja, dann sind wir halt beide erfolgreich, dann kommen aber 50 andere da drauf, das auch so leicht zu machen und zu skalieren und dann habe ich eigentlich ein unendlich großes Wettbewerbsfeld. Aber wenn man eben Thought Leadership hat und sich Gedanken macht, wie bilde ich mich fort? Und ich finde, Marco, das geht nur hands-on, oder? Also ich kann viel über Metaverse schreiben, aber wenn ich nie so einen Helm mal auf hatte, dann oder nie mal eine Blockchain-Transaktion vorgenommen habe, das spürt man. Und dann kann ich auch wirklich, nur wenn man die, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, nur wenn man Fehler machen kann in diesem Bereich, weil ich glaube, wenn man von anderen Leuten nur alles kopiert, wird man ja immer nur Erfolgsgeschichten erzählen. Aber wenn man ganz viele Fehler macht, hat man was gelernt und kann viel besser in die Zukunft blicken und sagen, da geht's hin, weil ich habe schon Anwendungen ausprobiert, die sind crappy. Aber ich glaube, wenn das mal Feintuning hat, ich sehe jetzt schon den Mehrwert, das ist geil, dann wird's richtig abgehen. Und so geht's mir auch mit Web3 und Metaverse und auch mit vielen KI-Anwendungen, wo Leute jetzt sehr skeptisch sind, naja, Videogeneration und nee, ich glaube noch nicht, dass da so schnell irgendwie was passieren wird mit Hollywood. Das sehe ich vollkommen anders. Aber das geht nur, wenn du die Tools mal selber benutzt und merkst, hier passiert was.
Mhm. Für mich ist das irgendwie getrennt im Kopf, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil du hast jetzt gesagt, dass Google irgendwie die Entitäten erkennt. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass sich Google da unglaublich, also sie würden es gerne machen, aber ich glaube, sie tun sich unglaublich schwer damit, okay, weil es einfach auch unglaublich viele technische Hürden gibt. Und wir wissen ja jetzt seit kurzem, seit den Leaks auch und seit den Gerichtsverfahren, dass die User-Signale wirklich entscheidend sind im Algorithmus. Das heißt, in meiner Denkwelt ist es so, dass die Brand, die Marke, also der Band, der da draußen entsteht, mit den ganzen Reizen, die authentisch sein müssen, damit Leute eben auch wirklich die abnehmen, dass du die Koryphäe bist oder dass du die Historie hast, dass du gutes Storytelling machst, dass die Nutzersignale über deine Person, die du aber abseits von irgendwelchen AI-Sachen und Algorithmen entstehen lässt, dass die dazu führen, dass Menschen dir mehr vertrauen und dann bessere Nutzersignale auf dein Content geben, der denn dazu führt, besser zu ranken, ja. Aber der Treiber kommt eigentlich aus der, ich würde noch nicht mal sagen aus der digitalen Welt, sondern speziell aus der Offline-Welt. Weil wenn die Leute dich auf einer Konferenz zum Beispiel sprechen sehen, mit dir mal gequatscht haben, das denn in Relation bringen zu den Inhalten, die du auch postest, dann wären so eine Sachen relevant, weil sie dir folgen. Das hat ja auch eine Menge jetzt, ich habe mich in der letzten Zeit eine Menge mit Community-Managern unterhalten, da ist ja auch dieser Switch, hey, Personal ist total teuer und wir können ja eine Menge automatisieren, aber so führst du keine Community. Wenn die einmal riechen, dass da irgendwie zu viel Automatisierung drin sind, dann zerbrechen so eine Communities. Das heißt,
ja,
wie arbeitet denn jetzt Ben daran, seine Person jetzt abseits der Automatisierung, wenn jetzt die Annahme stimmt, so authentisch nach vorne zu bringen, dass du diese ganzen Trigger ja hast, um nachher Leadership zu haben?
Ja, wie arbeite ich daran? Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen ruhig auf LinkedIn, jetzt bin ich ja wieder ein bisschen sichtbarer, gerade weil ich diese Diskussionen gerne viel mehr haben möchte, auch weil sie mir immer unheimlich viel bringen in der Entwicklung. Ich stecke unheimlich viel Zeit in Research, bevor ich was poste. Also ich verwende mehr Zeit in Research. Nein, dafür habe ich keine Automatisierung. Ich kann dafür zwar KI benutzen, ich kann dafür ein Perplexity, ich kann dafür ein ChatGPT benutzen und benutze das mehr als dann auch zu googeln teilweise. Also da geht ganz viel Traffic, muss man auch sagen, einfach von Google weg, weil ich dann in solche Tools reingehe und sage, erklär mir doch mal kurz den Begriff und dann kriege ich viele Sachen. Klar, dann ist auch wieder Stichwort Bewertung wichtig, dass ich weiß, okay, was liefert das mir und hilft es mir weiter zu recherchieren. Natürlich nehme ich nicht alles so, wie es da ist. Aber ich habe viel mehr Zeit zum Recherchieren, weil ich irgendwo in meinem Leben ja auch Zeit spare. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, und ich habe ja auch noch Nebenprojekte zu HubSpot, wenn ich irgendwie Shorts kreieren muss für den Podcast, den ich mit meinem Sohn habe. Mein Sohn und ich haben einen Podcast zu Minecraft. Also da geht's übrigens auch wieder ein Indikator dafür. Ich habe das Metaverse nicht verlassen. Im Gegenteil, ich bin jetzt so tief drin, dass ich sogar eigentlich darüber podcaste und im Metaverse spiele, weil Minecraft eine Metaverse-Anwendung ist. Dann mache ich Shorts, indem ich KI benutze und mir das Tool aus einer Stunde Video halt 25 Videos macht, weil es halt versteht, wo fängt gerade kontextuell eine Szene an, wie kann man daraus ein Highlight machen, schneidet es zusammen, macht mir Captions automatisiert und ausgezeichnet fehlerfrei auf Deutsch rein und dann habe ich diese Clips generiert und kann jeden Tag einen TikTok und einen Short raushauen, habe ich übrigens auch schon für HubSpot benutzt, spart mir Zeit. Also mein Output wird erhöht, diese Shorts und TikToks traurigerweise haben höhere Reichweiten erzielt als meine manuell gebastelten, für die ich irgendwie pro Stück dann irgendwie 30 Minuten gebraucht habe. Also da kann ich Zeit sparen und die kann ich aber woanders investieren, zum Beispiel in Fortbildung, in Recherche, denn jeder Post, den ich auf LinkedIn mache, ist für mich immer so eine große Reise, auch wenn das irgendwie dann nur 1500 Characters sind, schaue ich mir genau die Themen an und möchte nicht so einen Bullshit-Post rausholen, nur damit ich wieder einen Post habe, nur damit ich wieder generisch dasselbe gesagt habe wie die fünf anderen Leute. Und es lohnt sich. Also ich kriege dann schon zurück von Menschen, die auch in Corporates arbeiten, danke, dass du diese Gedanken geteilt hast, super cool, wollen wir wieder lunchen gehen, weil ich über KI spreche, über die Dinge, die auch manche Leute sagen es mir so, zumindest so, die andere nicht ansprechen wollen. Zum Beispiel aus meiner Sicht jetzt HubSpot, ja, wir haben auch ein Narrativ, dass KI hilft, aber ich finde es auch fair genug zu sagen, und das ist ja das, was du auch vorhin angesprochen hast, dieses Narrativ KI, nicht KI nimmt meinen Job, sondern jemand mit KI nimmt meinen Job. Da habe ich ja auch gesagt, nein, das ist nicht 1:1, jemand mit KI kann 5 Jobs zukünftig machen. Darin liegt eine Gefahr, die man sehen muss, wenn man in einer der bedrohten Unternehmensbereiche ist oder Tätigkeitsbereichen. Und solche Posts teile ich dann gerne, aber dafür recherchiere ich auch und die Zeit gewinne ich, indem ich mit KI auch manche Dinge schneller kann im Leben.
Welche sind denn bedroht? Nach deiner Meinung?
Welche sind also ich hatte damals, das ist echt witzig, ich hatte 2018 so eine Grafik in meiner Präsentation. Und da stand drauf, dass die, zum Beispiel im Marketing war Market Research Analyst und Marketing Specialist 61% standen darauf, sind bedroht mit der Wahrscheinlichkeit 61%. Diese Grafik ist von 2013. Die ist unheimlich alt. Ich habe dann damals auf dieser Konferenz auch gesagt, ja, ich sehe auch das Problem, dass Marketing-Spezialisten sehr gefährdet sind und dass der Generalist jetzt plötzlich wieder Auftrieb kriegt. Und das ist eine interessante Geschichte, weil als ich mich im Marketing etablieren wollte und einen Job gesucht habe im Marketing, vor über einem, ist natürlich Dekan wieder her, ne? Aber da hat mir keiner einen Job gegeben, weil ich den Stempel Marketingmanager nicht hatte, obwohl ich vorher mit Leuten Konferenzen großgezogen habe im E-Sports-Bereich, im Extremsportbereich, aber so aus meiner Jugend heraus, ne? Das waren Unternehmen, also ich habe da mit Microsoft und Nintendo und allen möglichen Adidas und sonst was gearbeitet, aber ich wollte dann irgendwie in eine Company rein, die ich cool fand, als Marketingmanager. Nee, der hat ja irgendwie nicht so richtig fest irgendwo eine Marketingmanager-Anstellung gehabt. Kam ich nicht rein, weil ich nicht Spezialist war. Dann habe ich irgendwann den ersten Job gehabt und danach kamen die Jobanfragen, weil ich plötzlich Marketing sonst was war im Bereich PPC. Ich habe immer gesagt, das verstehe ich nicht. Ich bin ein Generalist, ich kann alles Mögliche im Bereich Marketing, von Event zu Social zu sonst was, wollte keiner haben. Jetzt geht, glaube ich, die Bewegung rückwärts, weil gerade wenn du so viele, und du hast es angesprochen, Dinge kannst, wenn jeder alles kann, was in meinen Augen gar nicht wahr ist, auch wenn du alle Tools hast, dann ist der Generalist ja total im Vorteil, weil ich verstehe Social, ich verstehe Google Ads, ich verstehe dies und jenes, ich kann die ganzen Dinge verknüpfen im Unternehmen, ich verstehe Brand und dann kann man Dinge zusammenführen, ne? Von Media zu Brand, zu Social Media, zu Copywriting, zu Blog. Wer diese Dinge verknüpfen kann und dann Tools nutzt, der hat ja unheimliche Geschwindigkeit, weil ich ja so schnell einen Blogpost erstelle, den ich dann schon umdenke in, wie wird daraus ein Social Media Post und daraus ein Podcast. Das geht ja gar nicht, wenn du nur isoliert Wissen hast und nur isoliert in einem Bereich gut bist. Also der Vorteil ist definitiv, sich so fortzubilden, dass man halt einfach dieses, man nennt es ja T-Shaped-Marketer-Format hat, dass man halt Kernkompetenzen hat, aber auch ganz viel links und rechts auch die Nebenbereiche versteht.
Ja, das kann durchaus sein, ja. Also ich verstehe die Position und ich habe ja auch jahrelang damit gehadert, irgendwie zu gucken, ist jetzt Spezialisierung wichtig, ist Breite wichtig, und habe für mich persönlich zumindest in den vergangenen Jahren gelernt, dass viele Leute gar nicht überblicken, was man als Generalist schon überblickt. Und deswegen können die Entscheidung für eine Einstellung auch kaum tätigen, weil sie ja diese Vorteile gar nicht sehen können, weil sie es nie gelernt haben. Also die sagen, er hat überall so ein bisschen gemacht, so das Bauchladenprinzip, aber er hat irgendwie nichts so richtig gemacht. Und das ist ja unglaublich schwer, denn für Leute, die nicht auch diese Bildung haben, die du ja jetzt selbst für dich als Voraussetzung oder als Mehrwert gesehen hast. Lass uns mal nochmal zurückkommen auf diesen Post, den du jetzt gegeben hast, wo du gesagt hast, dass du für deinen Sohn da so einen Song geschrieben hast, ja, für deinen, für den Kanal.
Für den Podcast.
Für den Podcast. Und das machen ja zurzeit unglaublich viele. Jeder, der sich mal mit Suno irgendwie da rangesetzt hat und mal einen Song da reingegeben hat, ein bisschen mit den Lyrics gespielt hat, der wird erstmal begeistert sein. Aber nach der Begeisterung, so war es bei mir zumindest, wurde schon klar, dass natürlich die KI dir so viele Hausaufgaben abnimmt, dass die Individualisierung für das, was eigentlich diese Kunstform Musik ausmacht, dass das eigentlich weg ist. Also ich werde jetzt nie ein super Notenschreiber werden oder ein super Musiker werden, nur weil ich jetzt Suno benutze. Da bin ich felsenfest von überzeugt, weil wenn du auch Suno mal einfach ein bisschen mal eine Woche benutzt hast, ist es ja auch immer dasselbe. Also die Muster, die da immer ausgespielt werden, sie sind ja so wirklich, als ob du Schlager irgendwie eine CD hoch und runter hörst. Es ist, ich fand es ziemlich grausam. Und wenn ich mir dann einfach so neue Kreationen jetzt so à la Björk vielleicht oder so ein bisschen innovativere Sachen anhöre, dann würde die eher weniger mit einer KI geschrieben werden. Also ich finde es noch nicht mal so schlimm, dass es passiert. Aber bei der, gerade bei den jungen Leuten entsteht ja anscheinend so ein Eindruck, oh, jetzt kann jeder alles machen. Und ist das nicht eine große Lebenslüge, den wir den Leuten da, speziell der jungen Generation, einfach mit auf den Weg gehen, weil das im Kern so nicht ist?
Das ist wahr. Auch da gilt wieder. Also ich habe viele Leute im Netzwerk, die mit Suno rumspielen und auch ehrlich gesagt versuchen, das zu monetarisieren oder auf andere Art und Weise damit Erfolge erzielen wollen. Und es gibt so ein bekannteres Beispiel, was ich so ganz witzig
finde. Ja, sag mal das Beispiel der Monetarisierung, würde mich mal interessieren.
Also doppelt, Monetarisierung komme ich gleich noch dazu, weil ich das ja bereits mache mit der Monetarisierung. Aber zum Beispiel Doppelgänger Tech Talk, ne? Kennst du ja auch den Podcast mit Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, bei den zwei Philips. Und die haben ja auch jetzt immer am Ende ihres Podcasts so einen Song. Und der geht immer, ist immer der gleiche Text, glaube ich, aber es ist immer ein anderer Song. Und da war noch nicht ein Song dabei, den ich mir im echten Leben anhören möchte. Also die, den machen nicht die beiden, den macht immer deren Editor. Ja, ja. Aber ich finde einfach, die Stimme aus dem Off, genau. Jan, Grüße an Jan. Grüße an die beiden Philips, geiler Podcast. Tut mir leid, dass ich jetzt trotzdem gerade so ein bisschen bashe, aber der Song, und die haben jetzt auch ein Album rausgebracht oder eine Playlist, es ist einfach schlechte Musik. Es ist auch nicht gut getextet. Und es ist jetzt irgendwie blöd, dass ich das jetzt hier so raus, aber ich sag, ja, deswegen wird man trotzdem, wenn man nicht Storyteller ist und nicht einen coolen Text verfassen kann, vielleicht trotzdem keinen geilen Podcast machen. Also vielleicht kann man was Generisches machen, wenn man dann den Text auch noch von ChatGPT machen lässt. Ich habe auch ChatGPT mal genommen, so für Songtexte, und habe mal gesagt, hier zu dem Thema hast du dann einen guten Reim. Ich benutze dann aus dem, was da rauskommt, irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 3% und schaue mir das an und sage, ach, aber das ist für mich Inspiration. Und danach schreibe ich die Sachen aber um und habe die Texte auch für den Podcast meines Sohnes und für die Lieder, die begleitend jetzt rausgekommen sind als Soundtrack, dann selbst getextet. Dann habe ich mich auch noch damit beschäftigt, wie schreibt man eigentlich Songs? Weil ich dann gemerkt habe, ja klar, ich kann ganz schnell was generieren. Aber das ist gar nicht das, was ich will. Ich will eigentlich, dass der Song so einen Climax irgendwie hat und dann irgendwie so Spannung aufbaut. Und dann kann man plötzlich lernen, wie funktioniert eigentlich Songs? Wie funktioniert Songstruktur? Das heißt, ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon mehr über Musik halt gelernt, als in den über 40 Jahren vorher, wo ich mich eben nicht damit beschäftigt habe, wie funktioniert eine Songstruktur. Ich habe mir dann auch Songs angeguckt und habe geschaut, wie schreiben die Leute eigentlich so Texte von denen, die ich eigentlich so ganz gut finde. Habe auch gemerkt, manches ist gar nicht so geil, wenn du dir das so Wort für Wort mal so durchliest, dann ist das gar keine große Reimkunst oder so, ne? Dann merkst du auch, okay, ganz viele machen gar nicht Sachen, die sind nicht mal handwerklich richtig gut und trotzdem erfolgreich. Also sowas gab es ja schon immer. Ich habe viel darüber gelernt und mein Sohn hat auch in diesen Liedern Sachen mit eingerappt oder mal so kleine Passagen oder mal mit reingesungen, also dann mal so als Zweitstimme. Das heißt, wir saßen hier zu zweit, es war ein geiler, kreativer Prozess, wo wir so dieses Mikrofon hatten, dann gesagt haben, hey, so ist der Song. Wir haben dann beide so Kopfhörer aufgehabt und ließen diesen Teil des Liedes ablaufen. Und dann war das so ein Prozess, ja, da könnte ich dann aber noch das reinsagen oder hier an der Stelle könnte ich dann die Stimme doppeln und mal so drüber singen. Das war für uns, finde ich, schon ein cooler Vater-Sohn-Moment. Und natürlich ist es nicht so, als hätte er jetzt selber einen Song gemacht. Aber in mir kam dann so die Idee auf, wir müssen mal irgendwie jetzt nochmal so einen richtigen eigenen Song machen. Und ich will da auch gerne hin, so irgendwas Eigenes dann zu machen. Und vielleicht passiert es vielleicht nicht, aber wir beide sind auf das Endprodukt, selbst wenn es jetzt nicht kommerziell erfolgreich wäre, wären wir trotzdem irgendwie ein Stück weit stolz. Also wir haben trotzdem was geschaffen, was wir sind, wo der Text individuell sich auf seine Geschichte uns bezieht, auf das, was wir in Minecraft machen, auf unsere Community, weil wir haben die 1 Million Downloads gefeiert auf Spotify. Das hat schon was für uns, uns bedeutet uns was. Und das, Marco, egal was die Leute sagen werden und wie die den Song finden, wir haben da draußen Leute, die hören das und das kann mir auch keiner mal wegnehmen, dass ich das gemacht habe und für mich selber sage, ich habe was Cooles, hier habe ich coolen Content kreiert. Natürlich ist es was anderes, als Gitarre jetzt spielen zu lernen und dafür wird es immer Raum geben und ich glaube auch, dass so ein Detox auch einsetzen wird, dass in einer Welt, in der jeder alles irgendwie generieren kann, dass die Leute wieder sagen würden, ich will weniger mein Smartphone in der Hand haben, ich will so ein Detox, ich will mehr echte Begegnungen, ich will mehr wieder auf Konferenzen gehen. Wo wir Musik streamen, merken wir doch auch, Live-Konzerte laufen doch immer noch gut. Wir haben alles immer überall und trotzdem gehen die Leute zu Konzerten und zahlen 3-mal, 4-mal so viel wie früher. Und es juckt mich nicht. Also ich bin vielleicht auch in einer guten Situation, wo ich mir ein Ticket gut leisten kann für ein Konzert. Aber ich sag mir, ich kaufe nicht mehr 3 CDs im Monat für 60 Euro, Aber deswegen ist es mir auch egal, ob das Konzert halt 70 Euro
CDs kostet. CDs sind so kleine, runde Scheiben für alle Leute, die ein bisschen jünger sind. Erkennen die ja gar nicht mehr, die nur noch streamen.
Ja, kleine, runde Scheiben. Also man hat früher mal Musik kompakt gekauft. Ja, das war dann eine abgeschlossene Transaktion. Ja, und dann denke ich so, es verschieben sich auch Dinge in die Live-Erlebnisse. Und wir sagen doch auch nicht, ich will jetzt die Künstler nicht mehr sehen, sondern Taylor Swift hat Konzerte mit irgendwie Tickets von 250 Euro und so. Und trotzdem ist ein Bedarf da, weil wir den ganzen Tag die Sachen eben streamen. Also eine Wertschätzung und eine Verbindung ist doch trotzdem da, auch zu Live-Musik und wer jetzt Taylor Swift nicht mag, aber zu Rockmusik, Alternative, allen anderen coolen Sachen, die wollen wir doch immer noch erleben und sehen.
Ich glaube, da trennen sich ja auch die beiden Wege, ne? Also im Kern ist es ja so, dass bei Musikern, also auch gerade mit diesen Live-Events, Menschen sicherlich nach Identifikation suchen. Ich glaube, das ist ein großes Verlangen allgemein da draußen im Netz, dass die Leute ja eigentlich nicht die Musik suchen, sondern sich mit irgendjemand identifizieren wollen, wo die Musik dann auch noch passend ist und wo die individuell ist und wo die gerade nicht aus einer Maschine kommt. Und du hast deine beiden Beispiele ja eben genannt, einmal jetzt Doppelgänger-Podcast und eure Geschichte. Da ist der Träger ja auch ein ganz anderer. Also beim Doppelgänger-Podcast ist ja der Träger ja auch nicht die Mucke, sondern da ist der Träger eigentlich der Inhalt, der sehr gut recherchierte, vorbereitete, gut ergänzte und mit Wissen angereicherte Podcast oder auch die Medien, die Philipp da ausspielt, super top. Jeder weiß, dass das super recherchiert ist und dass er sich über viele Jahre da ein Wissen in dieser Szene, gerade um Venture-Kapital und so und Finanzwirtschaft angeeignet hat, dass man da schon gerne zuhört. Und wenn die jetzt irgendwie so einen Sound mit einfachen Mitteln dazu spielen, dann kann das sogar der Träger sein, damit sowas ein Ohrwurm wird, denn oder du das immer durch Penetrierung einfach in die, wie ein Jingle irgendwie in die Köpfe reinkriegst. Aber es ist nicht die klassische Identifikation über Musik und diese Kunstform Musik. Und das muss man, glaube ich, trennen. Also nämlich zwischen den beiden Sachen auch bei euch. Ich meine, ihr engagiert euch total für das Thema. Du hast jetzt selbst beschrieben, wie du dich mit Musikmachen auseinandergesetzt hast. Das ist ja faktisch ein kreativer Vorgang, ein Learning, was dich vielleicht nicht zum Musiker macht, dich aber besser macht auf dem Weg dahin, um zu verstehen, wie Musik funktioniert. Das ist aber noch lange nicht so. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass jeder denkt, er könnte jetzt Musik machen und könnte einen Hit landen. Und wir werden ja die Phasen sehen, wo jeder auch das probiert, weil er das bei Spotify zumindest mal hochlädt und einfach probiert, seine Downloadzahlen zu bekommen in irgendeiner Form der Mikromonetarisierung. Übrigens, da wolltest du noch drauf eingehen.
Ja, und da kenne ich Leute, die damit auch gescheitert sind. Also die ein Glück. Dann ja, genau, und das war für mich aber sehr spannend, sehr interessant, weil es Leute gibt, die mit mir gleichzeitig dieses Experiment gestartet haben.
Also die Monetarisierungsform war Spotify.
Okay. Ja. Spotify, genauso Musik Streaming Services, also letzten Endes ist es genauso einfach wie ein Podcast zu machen, ne? Das ist wie ein RSS Feed, der ausgespielt wird. Du hast einen Anbieter, da lädst du dann deine Dateien hoch und dann wird das in die ganzen Plattformen ausgespielt. Das ist jetzt gar nicht Spotify speziell, sondern die Musik, die ich gemacht habe, gibt's jetzt auch auf TikTok. Du könntest einen TikTok machen und könntest dann die Lieder, die ich gemacht habe, drunterlegen. Also es ist, und dann wirst du natürlich per Stream bezahlt. Das ist die Monetarisierung. Und die funktioniert für manche Leute nicht so gut. Die merken, dass sie gar keine Traktion auf ihre Lieder kriegen. Ja, wieso? Weil jetzt jeder auf Spotify KI-generierte Musik raushauen kann, theoretisch. Aber zum Beispiel in meinem Fall haben wir eine Brand. Also der Podcast ist ein Brand, der hat 10.000 Spotify-Follower und hat 150.000 Downloads pro Monat. Das ist eine Community da, die ist super aktiv. Teilweise gibt's Folgen mit 200 Kommentaren unter dem Podcast auf Spotify. Mhm. Die ist super lebhaft, die hat diesen Podcast zusammen mit uns groß gemacht. Die feiern auch die 1 Million Downloads mit, die feiern die 10.000 Follower mit, dazu gibt's dann auch immer Folgen. Und jetzt kommt eine Musik und der erste Song heißt Download Millionär, weil da geht's darum, wie ist der 9-Jährige bis 11-Jährige dahin gekommen, eigentlich 1 Million Downloads auf Spotify zu kriegen.
Ja, und die Leute feiern das mit, aber das ist eine Connection wurde, das da zu machen. Du machst jetzt Marketing.
Es war umgekehrt. Es war umgekehrt. Wir waren in einem Camper in den Sommerferien und wir konnten ihm nicht entkommen. Und er hat uns wochenlang penetriert, er will jetzt einen Minecraft-Podcast machen, bis meine Frau und ich dann nachgegeben haben. Und jetzt, ja, 18 Monate später ist das Ding echt groß und wir haben gedacht, hey, wir feiern das mit einem Song und ich wollte das immer machen, aber ich hatte nicht die Möglichkeiten, weil es für mich zu aufwendig war, dieses Projekt anzugehen und dann irgendwann dachte ich, okay, cool, ich probier mal Suno aus. Dann war ich total überrascht von dem guten, für mich guten Ergebnis. Ich dachte, okay, wenn wir was Eigenes texten, können wir was Eigenes erschaffen. Und wenn es die Stimmen noch drin hat, dann ist es auch unique und nicht einfach nur billig rausgehauen. Mhm. Ich kann dir sagen, es war trotzdem einiges an Arbeit, aber natürlich in keinem Verhältnis zu dem, dass ich jetzt in ein Studio gehe und irgendwie jemanden finden muss, der es produziert, dann noch die Rechte zu klären, wenn dann ein Musiker mit reinkommt, das produziert, wie werden die Einkünfte aufgesplittet und so weiter. Für mich war das ein Experiment. Und der erste Versuch war so erfolgreich, dass wir jetzt ein Album nachgeschoben haben, eine Mini-EP mit 7 Liedern. Und das Ding geht jetzt gerade seit 10 Tagen halt steil. Also es läuft sehr gut in der Community. Minecraft ist natürlich auch eine große Community und da suchen auch viele Leute nach Musik zu dem Thema. Aber so bauen wir eigentlich ein Brand, das schon existiert, als Podcast zu einem Musiklabel sogar noch aus, wo wir über Streaming, und du weißt ja, über Podcasten kann man ja eigentlich nur über In-Ads irgendwie Geld generieren und wenn du jetzt Millionen von Downloads hast, kriegst du dafür nichts von Spotify. Aber dadurch können wir eben den Podcast auf eine Art und Weise noch zusätzlich monetarisieren, weil da auch viel Arbeit reingeht und es kostet auch was, so einen Podcast zu machen, ist es jetzt unsere Monetarisierung für diesen Podcast. Und ich finde, es ist, wenn wir das Feedback hören, es ist halt zu 99% positiv, die Reaktion auf diese Musik. Das funktioniert aber nicht unbedingt, wenn man sagt, ja, es ist aus Spaß, habe ich jetzt mal einen HubSpot-Song gemacht, über HubSpot. Und das ist echt im ersten Moment total lustig. Aber jetzt ganz im Ernst, das ist mal kurz lustig, das kann ich vielleicht auch mal auf LinkedIn teilen, aber sitzt du jetzt zu Hause und hörst jetzt in der Heavy Rotation den HubSpot-Song von Ben an, wie er dann über CRM und Marketing-Automatisierung irgendwie da...
Vielleicht.
So, ja, es ist kurz, witzig. Aber es ist doch nicht das, was wir wollen. Und deswegen probieren ganz viele gerade jetzt zu jedem Thema, in dem sie was machen, in dem Bereich einen Song zu machen. Aber es will dann am Ende, merkt man ganz schnell, doch keiner hören. Also
jetzt überlege ich mir deswegen, gerade... Ja, der Anlass, warum wir uns hier getroffen haben, war ja eigentlich dieser Post, den du geschrieben hast. Und du hast in allem recht, jetzt wo ich mich mit dir darüber unterhalte, was du sagst. Und wir haben ja schon rausgefunden, glaube ich, und die Hörer werden es auch rausgekriegt haben, dass das eben nicht so einfach ist, sondern dass immer mit einer Marke verbunden ist, die schon, egal über irgendeinen Weg, halt eine gewisse Größe bekommen hat. Also habe ich in meinem Kopf jetzt... dass es ja eigentlich nur darum gegangen ist, dass du geschrieben hast, dass jeder eigentlich alles machen kann und seine Träume von der Bucketlist erfüllen kann. Und das ist ja eigentlich gar nicht so. Geht's am Ende nicht vielleicht um die Verantwortung und die Kommunikationsmöglichkeiten, die du selbst nutzt, um nicht der Welt da draußen und auch den jungen Menschen zu zeigen, ey, du kannst, jeder kann das da machen, sondern dass das immer noch eine Hürde ist. Klar, wir beide wissen, dass es jeder machen könnte mit dem Know-how, was denn da ist. Und meistens ist es ja intrinsisches Verlangen danach, hast du mit deinem Sohn gerade ja beschrieben. Ja. Aber es kann ja nicht jeder. Und ich will mir einfach diese Welt nicht vorstellen, wo da draußen diese Zombies, und deswegen hatte ich auch Monster da runtergeschrieben unter deinen Post, wo diese Monster einfach rumlaufen und jeder denkt, er könnte alles machen, was nicht so ist. Sondern du musst fleißig sein, um da auch hinzukommen. Ist das nicht in unserer Verantwortung, da einfach besser aufs Wording zu achten?
Das ist in unserer Verantwortung. Und wenn ich da, glaube ich, was Falsches...
Also soll kein Vorwurf sein, weil der mir genauso passieren könnte.
Ja, aber also. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde das ja auch gut. Ich habe dir ja gesagt, ich schmeiß die Dinger da nicht in die Welt, damit mir alle nur sagen, super Ben und Applaus. Sondern mich auch darauf hinweisen... ist es wirklich so und was vermittle ich da? Weil ich will den Leuten, also ich bin nicht einer dieser Leute, die jetzt irgendwelche YouTube-Ads machen und die sagen, ich mach dich schnell und häng dich reich. So, das will ich nämlich nicht sein, sondern ich will dir immer die andere Seite auch zeigen. Und ich sagte, ja, alles, was ich mit KI auch mache, ist trotzdem durch harte Arbeit entstanden. Und ob die harte Arbeit jetzt entsteht, weil ich jetzt den Song mit KI generiert habe, das ist, glaube ich, nicht, in diesem Moment fließt ja in dieses Generieren und Bewerten zu können, dass das jetzt ein guter Beat ist, dass das etwas, was mitreißt, was zur Zielgruppe passt, weil damit habe ich mich beschäftigt. Wir haben dann auch Umfragen gestartet, welche Musikrichtung ist denn für euch wichtig? Ich habe dann recherchiert, was machen denn andere so im Bereich Gaming für Songs, in welche Musikrichtung gehen die? Da fließt schon Recherche rein und natürlich, als Marketer, finde ich, sollte man auch beurteilen können, und das musst du auch, ist das eine gute Melodie? Du hast einen Intro-Song bei deinem Podcast. Wenn du das nicht beurteilen kannst, ob das ein Song ist, der zu deiner Zielgruppe passt, sind die Leute ja schon nach 15 Sekunden weg. Wenn du eine Konferenz hast und du machst einen Eröffnungssong, musst du bewerten können. Ist das eine gute Musik, die das rüberbringt, was ich möchte? Möchte ich Euphorie oder was möchte ich denn jetzt? Stimmung und Melancholie? Was ist mir gerade wichtig? Wenn du das nicht beurteilen kannst, Und das ist ja Erfahrung. Das ist ja, da ist ja irgendwann mal Arbeit reingeflossen. Deswegen funktioniert es ja auch nicht, wenn Leute sagen, ich habe von dem und dem gehört, der hat mir erzählt, das und das Buch ist gut, hat mir die 7 Bullet Points gegeben zu dem Buch und jetzt bin ich genauso schlau wie der Typ, der die 300 Seiten gelesen hat. Nee, das funktioniert nicht. Es ist, ich immer wieder greife ich zu einem Buch und tue es mir an und lese 300, 400 Seiten Sachbuch, weil es so krass ist, wenn du das da reinpumpst in deinen Kopf, ist ja auch immer der Unterschied, was bleibt hängen, welche Anekdote bleibt hängen. Also aus diesen ganzen Büchern ist so viel Wissen drin, dass ich jetzt besser beurteilen kann, was ist guter Content und was nicht. Und was kann ich, wie kann ich daraus selber was kreieren? Aber nicht, jemand hat mir den Blueprint gegeben und jetzt Abkürzungen und mit 18 kann ich genauso das Gleiche wie jemand da oben. Ich mag das immer nicht, irgendwie zu sagen, du bist irgendwie jung und deswegen kannst du nicht, was ich kann, sondern ich möchte Leute empowern, schnell dahin zu kommen oder vielleicht schneller dorthin zu kommen,
wo
ich
bin. Es geht ja nicht darum, das abzutrainieren, sondern mit Realität umzugehen.
Aber
zu sagen, hey, das
aber es wird
ist
immer Aufwand.
Ist nicht Arbeit. Einfach, fliegt dir nicht einfach zu, nur weil jetzt der Stempel AI drauf ist.
Richtig, es wird immer, immer mit Arbeit verbunden sein und deswegen werden auch immer die gewinnen, die bereit sind, härter zu investieren und nicht versuchen, jeden Shortcut zu gehen. Und das heißt nicht, dass man jetzt 24 Stunden arbeiten muss. Aber die Leute denken ja auch, wenn jemand auf Instagram irgendwie ein Model ist und dass die auch nur 3 Sekunden kurz das Foto gemacht hat, und da, aber nicht irgendwie morgens um 5 aufgestanden ist, damit sie irgendwie vielleicht den Sonnenaufgang oder um 3 aufgestanden ist, damit der Sonnenaufgang da hinten perfekt ist. Da steckt manchmal so viel Arbeit dahinter, die ganz viele nicht sehen. Und ich glaube, das ist das Schlimme in unserer Gesellschaft, dass wir den Leuten irgendwie vorgaukeln, das ist alles so easy peasy manchmal in unserer Social Media Welt und alles ist nur geil und auch in meinem HubSpot Leben ist alles nur perfekt und alles geil und shiny, ne? Also da muss man auch einfach mal, und das möchte ich eigentlich auch viel mehr machen mit diesen Posts, eigentlich darauf hinweisen, okay, Sonnenseite, Schattenseite, wo gehen die Dinge hin? Und da spreche ich auch ganz oft als Ben, der zwar bei HubSpot arbeitet, aber eben auch aus meiner Perspektive, wo gehen die Dinge hin? Und ja, am Ende des Tages, ganz ehrlich, Erfahrung ist unheimlich wichtig und hands-on Dinge gemacht zu haben und hands-on Dinge falsch gemacht zu haben, ist so unheimlich wichtig, um zu lernen und um die Nase irgendwie den anderen Leuten vorauszuhaben. Und da können Leute dann sehr viel generisch erschaffen. Es wird trotzdem schwieriger, die Brands, eine Brand zu schlagen. Und ich meine, wir schauen uns doch an Internetphänomene wie Mr. Beast oder so, ne, der YouTube-Star, arbeitet auch hart und das ist auch, der hat über Jahre bauen die ihre Channels auf und deswegen sind die da jetzt mit Millionen von Followern. Ich kenn keine Leute, die dann absoluten Shortcut hingefunden
haben. Lass uns mal so als Abschluss noch ein bisschen an diesem SEO-Ding ziehen oder an Google ziehen. Lass mal so. Ich meine, vielleicht bist du irgendwann in naher Zukunft Teil davon. Deswegen ist es vielleicht schon die Denkwelt. Was mich so ein bisschen umtreibt, ist ja, ich meine, Google ist eine Riesenplattform. Unglaublich viele Menschen suchen über Google, auch wenn du eingeschlossen und viele andere auch. Natürlich schreiben, ihr müsst nach Alternativen suchen in der Suche oder die entstehen natürlich auch schon. Dennoch ist es so, dass sehr viele bei Google sind. Und es ist ja so, dass Google jetzt natürlich durch die AI getrieben, auch immer mehr versucht, zur Antwortmaschine zu werden, die Abkürzung zu generieren, die ja zwangsläufig dazu führen werden, dass das normale Internet, was jetzt da ist, wo sich sehr viele Leute mit ihrem, also ist ja eine demokratische Bewegung eigentlich, weil sehr viele Leute sich mit ihren Internetseiten bewerben können, dafür irgendwie gelistet zu werden. Und das wird ja radikal verkürzt. Also diese zurzeit ist es zumindest so, dass die Links nicht mehr so richtig sichtbar sind, die Durchklickraten einfach deutlich geringer sind, jetzt nicht so hoch, wie wir erwartet haben, aktuell. Aber das, was ich so sehe, ist, dass das normale Internet, also die freie demokratische Form von sich informieren zu können, dass das irgendwie vielleicht abgekoppelt werden könnte durch die AI, weil wir gar nicht mehr dahin kommen an diese Layer, die wir uns jetzt durch in den Google selbst erarbeiten können, dass wir da nicht mehr hinkommen, weil es ja eigentlich dann nur noch Direktvermarktung gibt, indem du auf einer Messe stehst und sagst, hier, ich bin Marke X, gib das einfach mal ein, aber über die Suche wird da gar nichts mehr kommen. Wie siehst du denn diese Welt? Weil das wird ja einen demokratischen Umschwung geben, weil das, ich sehe das als eine Demokratieform eigentlich, dass man die Möglichkeit hat, sich zu informieren breit.
Ist auf jeden Fall ein Thema, das schwierig ist. Und wir hatten ja auch im HubSpot-Büro vor nicht so kurzer Zeit ein Panel, das ich moderiert habe. Da ging es ja darum, dass SEO tot ist, und da war auch der André Alper zum Beispiel zu Gast, ne? Da war auch die Sarah Emmerich, die Corporate, den Bereich Corporate Influencing tätig ist, zu Gast. Und das war natürlich sehr plakativ zu sagen, SEO ist tot, aber eigentlich nur für Menschen, die unter SEO ja auch nur das eine verstehen. Ich optimiere für Google. Und es gibt ja Leute, die wirklich das auch immer nur so gesehen haben. Die haben ja nicht mal für den Menschen, der Google benutzt, optimiert, sondern einfach nur sklavisch für diese Maschine nur versucht rauszufinden, wie funktionieren die ganzen Algorithmen. Natürlich sind die Algorithmen ja immer ein Indikator dafür, was Google nach oben pushen will, weil der Mensch das wohl auch bevorzugt klickt und interessant findet. Aber wenn man sich eigentlich immer damit beschäftigt, wo sind Menschen und wie wollen die Content konsumieren, dann ist SEO so ein Riesenfeld und hat eigentlich so eine Riesenzukunft und ist so spannend, wenn man bedenkt, dass SEO auch TikTok ist, wenn SEO auch Spotify ist, wenn SEO auch YouTube ist, und da ist Google auch gut aufgestellt mit der größten Videoplattform der Welt und auch mit einer Plattform, die auch im TV, im US-TV, ich habe gerade Zahlen gesehen, dass die, glaube ich, jetzt als Streaming, TV-Streaming-Anbieter sind sie, glaube ich, der größte, glaube ich, sogar schon in den USA, also über TV gestreamt der Inhalte. Das heißt, die Leute suchen anders und es gibt andere Wege, und deswegen haben wir auch bei HubSpot, kann ich auch sagen, einfach diese Bestrebung, YouTube so auszubauen. Deswegen habe ich ja diesen Job bei HubSpot und bin im Audience Development Team, weil auch wir schauen, okay, wie können wir denn gefunden werden? Natürlich sind wir da auch nicht unantastbar und wir sind ja auch die Evangelisten für Inbound, also wie wird man gefunden? Und deswegen gibt's da natürlich große Initiativen, das YouTube-Netzwerk auszubauen, Podcasts anzubieten. Wir haben ein Riesennetzwerk von YouTube-Creatern, mit denen wir arbeiten. Deswegen auch meine Aussage, Creator werden wichtiger denn je, also auch Business-Influencer und Creator, die eigentlich dann praktisch das, was vielleicht früher PPC war, wo man irgendwie in Ad-Budgets irgendwo was reingegeben hat, das wird sich verschieben zu Creatern, weil wir dann vielleicht lieber sagen, okay, Creator X hat lieber eine Anzeige bei sich in seinem Podcast und darüber generieren wir auch irgendwie 2000 neue Leads, weil der unser E-Book empfiehlt. Funktioniert für uns sehr gut. Wir haben natürlich auch das Freemium-Modell. Wir können unsere Produkte erwerben. Also ich sage, es wird über die traditionelle Textsuche schwieriger, aber es tun sich gar ganz viele andere Türen auf, und man versucht ja auch schon zu optimieren für Large Language Models. Wir bringen da auch in Kürze unseren AI Search Grader raus, über den man seine eigene Seite mal analysieren lassen kann und rausfinden kann, wo gibt's Optimierungsmöglichkeiten, um in diesen Modellen gefunden zu werden. Das wird jetzt Anfang August passieren. Das heißt, wenn der Podcast draußen ist, auch schon das Tool draußen, falls ich jetzt noch nicht kommunizieren durfte. Ich glaube nicht. Es ist dann jetzt gesagt. Brennen sich den Podcast noch ein bisschen. Genau, also im August, genau. Ja, aber SEO ist ein großes Feld und ich habe vor Jahren schon angefangen, für Spotify mit zu optimieren. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, gefunden zu werden, aber man muss halt auch mitgehen. Man muss sagen, okay, es ist Audio, es ist Video, Content gibt's in vielen Formen und es ist jetzt wirklich vorbei, dass man textdominiert arbeiten kann.
Ja, ich bin gespannt, was die Zukunft gibt oder bringt. Ich bin ein bisschen skeptisch, entweder wird's ganz grausam, ist meine Prognose zumindest, indem es wirklich sehr, sehr eintönig und einfältig wird, oder es wird sehr, sehr speziell, weil sich Leute immer mehr Mühe geben oder noch Sachen durchkommen, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und ich meine, wir beide werden es ja im Blick haben. Es geht ja jetzt auch sehr stark darum, einfach die Zukunft ein bisschen zu prognostizieren, zumindest in meiner Denkwelt, um auch jetzt Lösungen anbieten zu können, die auch in Zukunft noch kraftvoll zubeißen können. Viele Sachen, also da, wo Türen zugehen, gehen auch Türen auf. Und man muss halt nur gucken, wo die Türen aufgehen und durch welche Tür man denn durchgeht. Das ist mein Motto in dem Spiel. Und mal gucken, was wir so gesellschaftlich da noch so reißen. Ich meine, wer jetzt die ganze Geschichte mit Trump verfolgt hat, die Welt verändert sich sowieso radikal. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Ben, supi. Wir haben schon eine Stunde rum, also ich glaube, wir könnten noch eine zweite Stunde labern, aber dann wird es sehr, sehr unübersichtlich. Ich danke dir recht herzlich, dass du einfach mal ein bisschen uns an deiner Denkwelt hast teilhaben lassen mit dem Radius, den wir haben, und ich werde es weiterverfolgen und vielleicht treffen wir uns ja irgendwann in einem Jahr oder darüber hinaus nochmal und reflektieren nochmal unsere Meinung. Und sonst hoffe ich, dass wir uns Mühe geben mit dem, was wir schreiben, um halt nicht den Eindruck von Leichtigkeit zu vermitteln. Das würde ich mir so persönlich wünschen.
Dann hast du mir auf jeden Fall eine Hausaufgabe jetzt mitgegeben. Danke. Und genau deswegen bin ich auch hier. Ich will nicht nur irgendwie plaudern, sondern ich möchte auch Inspiration aus solchen Gesprächen mit Experten wie dir mitnehmen. Danke, dass ich heute hier sein durfte. Das ist ein ganz toller Podcast mit tollen Leuten drin. Kann ich allen empfehlen, nur zu hören. Und wie du gesagt hast, wir werden den Leuten zeigen, wie es vielleicht geht. Und vielleicht werden unsere Gespräche dazu führen, dass neue, coole Content-Creator, die authentisch sind, nachkommen. Ich hoffe, dass wir da einen Einfluss drauf haben. Du hast deine Konferenzen und viele andere Dinge. Und wir beide sehen uns auf der Campings.
Genau, so machen wir's. In diesem Sinne, tschüssikowski. Wait.